Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der Literaturhandlung, im Namen von Rachel Salamander und im Namen der offenen Akademie in der Münchner Volkshochschule, vertreten durch mich. Die Autorin, die wir heute, kaum hätten wir es zu hoffen gewagt, ein zweites Mal innerhalb eines Jahres hier begrüßen dürfen, hat die besondere Art ihrer Geburt einmal so beschrieben: Ich, Hilde Domin, bin erstaunlich jung. Ich kam erst 1951 auf die Welt, weinend, wie jeder in diese Welt kommt. Es war nicht in Deutschland, obwohl Deutsch meine Muttersprache ist. Es wurde Spanisch gesprochen und der Garten vor dem Haus stand voller Kokospalmen. Hilde Domin kam eben zweimal auf die Welt. Das erste Mal natürlich und gleichsam provisorisch, das zweite Mal aber definitiv. Diese zweite Geburt geschah durch die Sprache. So begann sie im Alter von, darf man doch sagen, von 40 Jahren, neugeboren als Lyrikerin die Stimme zu erheben. Und hier liegt auch der Anfang ihrer Heimkehr. Ihre Heimkehr in die deutsche Sprache und schließlich auch die Heimkehr in jenes Land, in dem diese Sprache gesprochen wird. Und in der sie fortan ihre Gedichte schrieb. Der Sprache wegen bin ich zurückgekommen, sagt sie ausdrücklich. Diese Heimat, auch der volle Saal beweist, diese Heimkehr ist mehr als ein Glücksfall für die deutsche Literatur und darüber hinaus. Aber das Erlebnis des Exils bleibt doch das entscheidende Ereignis ihres Lebens und der Motor ihres Schreibens. In ihrem Buch Fast ein Lebenslauf, eine Sammlung autobiografischer Essays, stehen Exilierte im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Nelly Sachs, Bert Brecht, Hermann Hesse. Aber Exil ist für Hilde Domin weit mehr als ein biografisches und historisches Faktum. Es ist eine Metapher für Weltverlust. Wie löst der aus der Welt gefallene, wie löst man ihn auf? Und ihre Antwort lautet: durch Sprache. Sie ist Zuflucht und Zuhause, sie ist ein Mittel der Befreiung. Aus ihr zieht Hilde Domin ihre anhaltende, trotzige Zuversicht, die auch ihrem neuen Gedichtband mit dem wunderbaren Titel »Der Baum blüht trotzdem« durchströmt. Eine Kraft, die, wie Marcel Reich-Ranitzky sagt, den Menschen im Leser zu aktivieren vermag. Liebe Frau Domin, im Namen aller anwesenden Freunde und Bewunderer Ihrer Arbeiten bitte ich Ihnen unseren großen Dank und ein herzliches Willkommen in München.
Ich möchte gleich sagen, ich lese, wenn Sie nichts dagegen haben werden, Gedichte zweimal, weil doch Gedichte immer so kurz und so kurz formuliert sind. Und also meistens, ich habe das von einer Engländerin gelernt und das tue ich seither. Und okay, damit fange ich mal an. Und ich würde sehr viel also auch aus dem neuen Band lesen und einige Sachen, die ich immer lese, aus dem alten Band. Ich fange mal an mit landen dürfen. Ja, ich war ja, wenn ich etwas zur Person sagen soll, ich war 22 Jahre weg. Das heißt, ich bin 1932, ich war politisch sehr interessiert und ist sehr merkwürdig. Beispielsweise, ich studierte damals 1931 in Berlin, ich studierte Jura und politische Wissenschaft. Und da ging ich im Dezember 31, ging ich in einen Ort mit dem hübschen Namen, die Hasenheide, wo Hitler sprach. Und zusammen mit Freunden, damals waren wir alle Sozialdemokraten, ging ich also in diese Hasenheide. Und ich habe gerade bei Fest ganz kürzlich gelesen, dass der Albert Speer, dieser so berühmte und so zweifelhafte Architekt, also der Albert Speer war auch 31 bei derselben Rede, die ich gehört habe, im Dezember 31 und hat dem Albert Speer hat das so gefallen, der ist damals in die NSDAP eingetreten und ich habe gesagt, hier wird es schief gehen. Ja, das war eine sehr merkwürdige Sache, habe ich ganz kürzlich erfahren, dass zwei so verschiedene Leute, zwei so normal verschieden reagiert haben. Ja. Und also ich bin 32, habe ich Deutschland verlassen, zusammen mit Erwin Walter Palm. Erwin Walter Palm war damals klassischer Archäologe und wollte unbedingt Rom kennenlernen. Ich wollte auf jeden Fall mal weg. Und da sind wir gemeinsam weggegangen und waren dann in Italien von 32 bis 39, wo man ja nach dem Hitler-Mussolini-Bündnis ja also Italien verlassen musste. Und ja, das Merkwürdige ist dann doch, also ich musste dann, also als ein linker Mensch, habe ich ganz verlassen die Aktualität und habe promoviert, 35 in Italien, über Staatsgeschichte der Renaissance, Pontanus als Vorläufer von Machiavelli, während der Palm über Ovid arbeitet, Erwin Walter Palm. Und ich möchte dazu noch, wir haben dann 35 promoviert in Florenz, 36 haben wir in Rom geheiratet. Und damals war es doch so, wenn man zu zweit lebte und Studentenzimmer an derselben Adresse hatte, dann waren wir unten durch. Heute ist das ja eigentlich so üblich und niemand zieht auch nur die Nase. Aber damals beispielsweise ein so berühmter Mensch wie Ludwig Curtius, Leiter damals des Deutschen Archäologischen Instituts, ich hatte eine sehr herzliche Empfehlung an ihn, nie wieder wurde ich zu einer Tasse Tee oder Kaffee eingeladen, nur zu Vorträgen. Man war aus, wenn man zu zweit lebte. Das ist ein enormer Unterschied zu dem, wie man heute leben kann, ja. Aber dann musste man eben, haben wir geheiratet, auf dem Kapitol in Rom, 36. Und ja, der Mann, der sagte also, wie die Chiaro Marito e Moglie e di Bambini si vaccinano. Die Kinder werden geimpft, aber ich habe ja keine. Das Leben war gar nicht danach, Kinder zu kriegen. Jetzt würde ich ihn vorlesen und ich muss ja leider mit Brille lesen, weil ich hatte im Januar, ich konnte vorher ohne Brille lesen, im Januar hatte ich eine Operation, da habe ich jetzt so Augen, da wird man gefragt, wollen Sie auf der Straße mit einer Brille oder wollen Sie mit der Lesebrille, also mit einer Lesebrille. Aber die Augen sind ansonsten eher besser, aber auch eher schlechter. Und ich möchte lesen, landen dürfen. Ja, also unser Lebensweg verlief doch folgendermaßen. Also wir kamen 32 nach Italien und man dachte ursprünglich, Italien und Deutschland würden also zu einem Kriege kommen. Aber dann haben Hitler und Mussolini sich auf widerliche Weise doch geeinigt und die patriotischen Südtiroler wurden nach Sizilien deportiert und die deutschen Flüchtlinge, seien sie ethnische oder politische Flüchtlinge, mussten innerhalb weniger Monate Italien verlassen. Und ich hatte das Glück, ja, ich möchte sagen, die Italiener haben sich außerordentlich benommen. Beispielsweise gab es auf dem Corso einen kleinen Juwelier, bei dem man mal die Uhr richten ließ oder sowas so. Und der hat anlässlich dieser Änderungen, als Mussolini also auch sich dem Antisemitismus verschwor, war da ein großes schwarzes Loch, so ein schwarzer Fleck in der Wand, in seinem Geschäft. Und da stand Tolta perché Ebrea, abgehängt, weil Jüdin. Da hatte er eine Maria gehängen gehabt. Ja, und wo ich doch eine Zeitzeugin bin, möchte ich solche Sachen doch auch mitteilen. Ja. Und die Italiener waren also doch dann, sind ja viel weniger strikt in allem als wir, viel weniger bürokratisch und so. Die meisten waren eben Faschisten bis 12 Uhr nachts und hinterher nicht mehr. Und also dann haben sie also gesagt, ich saß da in der Ecke des Zimmers, ich hatte das große Glück, ich habe ja sehr oft Glück mit Wohnungen, ich wohnte in der Wohnung der Hälfte zumindest, der Eleonora Duse auf dem Kapitol in der Via Monte Tapeo, als wir weggingen, sie stand auf dem Piano Regolatorio und wir sind dennoch hingezogen, aber als wir weggingen, wurde irgendwann die Via Monte Tapeo abgerissen. Und also das war eine ganz, ganz merkwürdige Wohnung, dass man in der Wohnung der Eleonora Duse wohnen konnte. Und dann sind wir von Italien, sind wir dann nach England gegangen, weil ein Teil meiner Familie hatte, also als ich noch ein Baby war, hat die Schwester meiner Mutter Engländer geheiratet, die lebten auch nicht mehr, aber immerhin hatte man die Möglichkeit, nach England zu gehen. Die Frage, wenn man ja irgendwo ausgewiesen wird, wo man hingeht, ist ja eine große Schwierigkeit. Und ich weiß nicht, ob hier Erich Fried bekannt ist. Erich Fried kam noch mit einem, ja, seine besonders seine Liebesgedichte halte ich für, gehört zum Besten, in was überhaupt in diesem Jahrhundert geschrieben worden ist. Aber jedenfalls Erich Fried kam noch mit einem Jugendtransport aus Wien. Und es war sehr schwierig, dahin zu gehen, aber dadurch, dass wir noch Verwandte hatten in England, konnten wir, als wir Italien verlassen mussten, konnten wir nach England gehen. England haben wir dann, ich wurde Lehrerin in England, habe auf Englisch, Französisch und Latein unterrichtet. Und dann, als man dachte, dass der Krieg ausbrach, als man dachte, die Nazis kämen rüber, da haben Ärzte Menschen wie uns Veronal gegeben, also ein Mittel, damit man, wenn es alles schief geht, auf eine anständige Weise das Leben verlassen kann. Und das, wir wollten nie Europa verlassen, aber als man mal ein Veronal in der Tasche hatte, da war man auch willig, wegzugehen und irgendwohin. Und natürlich, wenn man viel Geld hat, dann konnte man hinterlegen, Tausende von Dollar in Kanada oder in Kuba oder in Mexiko. Aber das hatten wir nicht. Und die Dominikanische Republik, die hatte einen scheußlichen Diktator, der aber willens war, die Gelegenheit zu benutzen, um Intellektuelle billig ins Land kommen zu lassen. Er meinte natürlich nicht deutsche, sondern spanische Intellektuelle, um die älteste Universität der neuen Welt. Die wollte er neu wieder aufbauen. Und da hatten wir die Gelegenheit, in die Dominikanische Republik zu gehen. Und davon lese ich gleich etwas vor. Und in der Dominikanischen Republik gab es eben sehr viele spanische Intellektuelle und auch antitrujistische dominikanische Intellektuelle, die aber doch irgendwelche Stellen hatten. Also es war alles nicht, es war schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Und erfreulicherweise zu der Zeit, als wir da waren, wurde keiner unserer Freunde ermordet. Also irgendwelche mussten vorher ermordet worden sein. Einer unserer engsten Freunde wurde hinterher ermordet, als wir schon die Dominikanische Republik verlassen haben. Und zwar sind wir 1953 sind wir dank einem Guggenheim-Stipendium, ein Stipendium, was man als Intellektueller nur kriegen kann, also wenn man auf dem amerikanischen Kontinent ist, ein Guggenheim-Stipendium, immer hatten wir Stipendien für einen, das war sehr mühsam. Und da konnten wir nach Amerika gehen und dann bekamen wir vom Deutschen Akademischen Austauschdienst die Frage, ob wir annehmen würden, ein Stipendium, also Palm bekam die Frage, Erwin-Walter Palm, ich war ja seine Assistentin damals. Und mit Recht haben sie ja gesagt, dass mein zweites Leben hat ja etwas später angefangen. Aber jedenfalls, wir waren dann von England, nachdem wir also mit diese Veronal bekommen hatten, waren wir willig, Europa zu verlassen. Und auf einigen Umwegen, mein Roman, das einzige, den ich geschrieben habe, Das zweite Paradies, ist ein Rückkehrerbuch und der beschreibt ja auch die ganzen Schwierigkeiten der Rückkehr. Wir sind ja alle verstoßen aus dem ersten Paradies und jetzt sind wir unterwegs, ja oder nein, wer es ist, zu einem zweiten. Und für uns war die Frage der Heimkehr die Frage von einem zweiten Paradies in Gänsefüßchen, ja, mit angehaltenem Atem. Und da kamen wir also dann 1954 wieder zurück nach Deutschland, nach Hause und zuerst nach München. Ja, wir wohnten zuerst in München, weil mein Bruder, der inzwischen Amerikaner geworden war, war Intellektueller und wurde der amerikanische Armee unterhielt bei Oberammergau irgendein Institut, wo Kissinger und mein Bruder und viele andere Leute über deutsche Geschichte so unterrichteten. Und dadurch kamen wir, als wir zurückkamen, zuerst hierher nach München. Das ungefähr, deswegen, ich möchte sagen, mein Leben ist ein Leben von, ich sage nicht das Exil, sondern die Exile. Und ich möchte sagen, Erwin-Walter Palm und ich hatten das Glück, dass wir doch immer hilfsbereite Leute trafen, sonst säße ich nicht hier. Das ist ganz klar. Jetzt würde ich vorlesen, landen dürfen. Das bezieht sich natürlich auf die Dominikanische Republik. Landen dürfen. Ich nannte mich Ich selber rief mich mit dem Namen einer Insel. Es ist der Name eines Sonntags, ja, Domingo, ja, Name eines Sonntags, einer geträumten Insel. Kolumbus erfand die Insel an einem Weihnachtssonntag. Sie war eine Küste, etwas zum Landen. Man kann sie betreten. Die Nachtigallen singen an Weihnachten dort. Nennen Sie sich, sagte einer, als ich in Europa an Land ging, mit dem Namen ihrer Insel. Das war Wolfgang Weyrauch, den wir damals in Hamburg kennenlernten. Er war damals Arbeiter bei Rowohlt und ein sehr guter Autor, auch in der Gruppe 47. Und ich fürchte, die wenigsten werden ihn noch erinnern. Deswegen nenne ich immer den Namen Wolfgang Weyrauchs in Dankbarkeit. Ich nannte mich, ich selber rief mich mit dem Namen einer Insel. Es ist der Name eines Sonntags, einer geträumten Insel. Kolumbus erfand die Insel an einem Weihnachtssonntag. Sie war eine Küste, etwas zum Landen. Man kann sie betreten. Die Nachtigallen singen an Weihnachten dort. Nennen Sie sich, sagte einer, als ich in Europa an Land ging, mit dem Namen ihrer Insel. Sie müssen wissen, Santo Domingo war damals ein Land der dritten oder vierten Welt und hatte gar kein Touristenland. Man hatte keinerlei Art von Ähnlichkeit mit dem, was es heute ist, ja. Es war extrem primitiv. Wir hatten gute Freunde dort. Jetzt natürlich sind es die Kinder unserer Freunde. Und auch also Erwin Walter Palm, als Erwin Walter Palm dort, jetzt sind wir ja schon 1940, in einem jammervollen kleinen Haus, saß er unter einem Flamboyant und ich hatte ihm Raffaella Berti geschenkt, den er inzwischen ja auch übersetzt hat, zu Wasser zu Lande bei Suhrkamp. Wir hatten ja alle diese Sprachen gelernt. Da sagt er, was soll ich hier tun? Es gibt nichts Römisches. Und dann hat er festgestellt, dass die spanischen Kolonialhäuser, die alten, die hatten den Atriumhausplan. Und der Atriumhausplan, wie er erstmal den Atriumhausplan fand, da ging er von Haus zu Haus. Er war der erste Architekturhistoriker, der je überhaupt in die Dominikanische Republik gekommen war. Und seine erste Arbeit lautete The Atrium House in the New World, das Atriumhaus in der neuen Welt. Und nachdem er das mal festgestellt hatte, dann hat er sich weiter auch für die dortige Architektur interessiert, hat festgestellt, dass die Kathedrale nicht von Engeln gebaut war und etc. Und wurde dann als Ibero-Forscher berühmt. Es gab also einen Mann in Mexiko, es gab zwei Amerikaner und einen Mann in Argentinien. Diese paar Leute haben sehr zusammengearbeitet, aber also Erwin Walter Palm, der wurde dann bekannt als Ibero-Forscher und hat dicke Bände gemacht über die Kultur- und Architekturgeschichte der Dominikanischen Republik. Also wer hinfährt, der kann so ein kleines Bändchen auch kaufen. Auf Englisch haben wir so ein kleines Bändchen damals gemacht über die Kulturgeschichte. Aber ich habe dann die Fotos gemacht und die Texte revidiert und alles. Das war ein total verschiedenes Leben. Bitte. Bitte. Ist sehr merkwürdig. Das habe ich als erstes, es steht jetzt im letzten Band, aber ist ein Gedicht, das ist in Hochland gedruckt worden, als wir im Jahre 54 nach München kamen. Da gab es noch Herrn Dr. Schöning, der wohnte in der Sendlinger Straße 80 und der gab heraus die Süddeutsche Zeitung und dann gab er heraus das Hochland. Und der sagte zu mir, was tun Sie denn? Ich war Erwins Begleitung. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich was veröffentlichen wollte, obwohl ich ja schon ein paar Jahre geschrieben hatte. 51 hatte ich angefangen zu schreiben. Und ich sagte, ich habe so ein paar Gedichte. Und er sagte, schicken Sie mir eins. Und ich schickte ihm eins. Und zufällig war es dieses. Deswegen, ich habe es nie wieder gefunden. Und das erschien in Hochland. Als wir bei ihm zu Mittag aßen, da war es schon im Druck. Das war eine sehr merkwürdige Sache für mich. Denn ich hatte gar nicht die Absicht, überhaupt zu veröffentlichen. Das heißt, bitte. Wir werden eingetaucht Es steht im neuen Band, weil ich habe es eben verloren gehabt. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Bitte. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Der Baum blüht trotzdem. Der Baum blüht trotzdem. Immer haben die Bäume auch zur Hinrichtung geblüht. Kirschblüten und Schmetterlinge treibt der Wind auch dem Verurteilten ins Bett. Sie gehen weiter, Blütenhalter, ohne den Kopf zu wenden, die hellen Reihen. Mancher sagt ein Wort zu dir oder du glaubst, dass er spricht im Vorbeigehen, weil es so still ist. Der Baum blüht trotzdem. Immer haben die Bäume auch zur Hinrichtung geblüht. Kirschblüten und Schmetterlinge treibt der Wind auch dem Verurteilten ins Bett. Sie gehen weiter, Blütenhalter, ohne den Kopf zu wenden, die hellen Reihen. Mancher sagt ein Wort zu dir, oder du glaubst, dass es spricht im Vorbeigehen, weil es so still ist. Vom nächsten Gedicht Wahl werden Sie vielleicht das Ende kennen, weil ich das Ende, die letzten 5 Zeilen, immer einzeln veröffentlicht habe. Wahl. Ein Mandelbaum sein, eine kleine Wolke im Kopfhöhe über dem Boden, ganz hell, einmal im Jahr. Eine im kleinen Stoßtrupp des Frühlings, keinem zu leid als sich selber, im Glauben an einen blauen Tag vor Kälte verbrennen. Ein kleiner Mandelbaum sein, am Südhang der Pyrenäen oder im Rheintal, der bleibt und wächst, wo er gepflanzt ist. Aber entlang gehen bei diesem Mandelbaum oder ihn plötzlich sehen, wenn der Zug aus dem Tunnel kommt, lachen und weinen und die unmögliche Wahl haben und nichts ganz recht tun und nichts ganz verkehrt und vielleicht alles verlieren. Doch mit Ja und Nein und für immer vorbei, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie ein Vogel die Hand hinhalten. Wahl. Ein Mandelbaum sein, eine kleine Wolke in Kopfhöhe über dem Boden. Ganz hell, einmal im Jahr. Eine im kleinen Stoßtrupp des Frühlings. Keinem zu leid als sich selber. Im Glauben an einen blauen Tag vor Kälte verbrennen. Ein kleiner Mandelbaum sein. Am Südhang der Pyrenäen oder im Rheintal. Der bleibt und wächst, wo er gepflanzt ist. Aber entlang gehen bei diesem Mandelbaum. Oder ihn plötzlich sehen, wenn der Zug aus dem Tunnel kommt. Lachen und weinen. Und die unmögliche Wahl haben und nichts ganz recht tun und nichts ganz verkehrt und vielleicht alles verlieren. Doch mit Ja und Nein und für immer vorbei, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie ein Vogel die Hand hinhalten. Für mich ist die Rheinfahrt ja immer besonders aufregend, weil ich ja an sich, ich lebe ja in Heidelberg jetzt schon wieder seit 61, aber an sich bin ich Kölnerin und die Fahrt nach Richtung Köln regt mich immer auf. Nimm den Eimer. Nimm den Eimer, trage dich hin. Wisse, du trägst dich zu Dürstenden. Wisse, du bist nicht das Wasser, du trägst nur den Eimer, tränke sie dennoch. Dann trage den Eimer voll mit dir zu dir zurück. Der Gang hin und her dauert ein Jahrzehnt. Du kannst es 5 oder 6 Mal tun, vom 20. Lebensjahr angerechnet. Nimm den Eimer. Nimm den Eimer, trage dich hin. Wisse, du trägst dich zu Dürstenden. Wisse, du bist nicht das Wasser, du trägst nur den Eimer. Tränke sie dennoch. Dann trage den Eimer voll mit dir zu dir zurück. Der Gang hin und her dauert ein Jahrzehnt. Du kannst es 5 oder 6 Mal tun, vom 20. Lebensjahr an gerechnet. Ich wollte etwas hieraus jetzt lesen. Einhorn. Sie wissen, ein Fabeltier. Keine Ähnlichkeit mit Nashorn. Einhorn. Die Freude, dieses bescheidenste Tier, dieses sanfte Einhorn. So leise, man hört es nicht, wenn es kommt, wenn es geht. Mein Haustier Freude. Wenn es Durst hat, leckt es die Tränen von den Träumen. Am besten sieht man es ja auf französischen Gobelins, wenn es den Kopf so in Schoß der Maria legt. Einhorn. Die Freude, dieses bescheidenste Tier, die sanfte Einhorn, so leise, man hört es nicht, wenn es kommt, wenn es geht, mein Haustier Freude. Wenn es Durst hat, leckt es die Tränen von den Träumen. Jetzt wollte ich lesen, 2 Arten Gedichte aufzuschreiben, aus einem ganz bestimmten Grund. Also an sich 3 Arten, aber ich lese nur die 2. Kleine Buchstaben genaue, damit die Worte leise kommen, damit man sich einschleichen muss zu den Worten. Sie suchen in dem weißen Papier. Leise, man merkt nicht, wie sie eintreten durch die Poren. Schweiß, der nach innen rinnt. Angst, meine, unsere und das dennoch. Jedes Buchstabens. Kleine Buchstaben, genaue, damit die Worte leise kommen, damit die Worte sich einschleichen, damit man hingehen muss zu den Worten. Sie suchen in dem weißen Papier. Leise, man merkt nicht, wie sie eintreten durch die Poren, Schweiß, der nach innen rinnt. Angst, meine, unsere und das dennoch jedes Buchstabens. 3. Ich will einen Streifen Papier so groß wie ich, 1,60 Meter. Ja, man soll wahrhaftig sein, aber ich bin 1,58, das ist ja egal. So auf die Sache kommt es an. Ich will einen Streifen Papier so groß wie ich, 1,60 Meter. Darauf ein Gedicht, das schreit, so wie einer vorübergeht. Schreit in schwarzen Buchstaben, das etwas Unmögliches verlangt. Zivilcourage zum Beispiel, diesen Mut, den kein Tier hat. Mit Schmerz zum Beispiel, Solidarität statt Herde, Fremdworte heimisch zu machen im Tun. Mensch, Tier, das Zivilcourage hat. Mensch, Tier, das den Mitschmerz kennt. Mensch, Fremdworttier, Worttier, Tier, das Gedichte schreibt. Gedicht, das Unmögliches verlangt von jedem, der vorbeigeht. Dringend, unabweisbar, als rufe es trinke Coca-Cola. Ja, dazu möchte ich etwas sagen. Es hat damals, die Stadt Düsseldorf wollte Litfaßsäulengedichte. Und ich habe mir vorgestellt, das wäre ein Gedicht, wenn die Leute vorbeigehen. Ich bin nicht sehr gut in Physik. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Tür aufgeht, wenn wir auf sie zugehen. Aber so habe ich mir vorgestellt, wenn man an einer Litfaßsäule in Düsseldorf vorbeigehen würde, dann würde diese Litfaßsäule die Passanten anschreien und sagen, Zivilcourage zum Beispiel, ja? Und das habe ich mir so vorgestellt. Dann habe ich mir vorgestellt, Solidarität, würden Sie sagen, würde gerufen werden. Also ist ja sehr komisch, dass so wichtige Worte wie Solidarität und wie Zivilcourage, die sind also keine deutschen Worte, die müssen wir übersetzen durch Handeln, ja. Okay, und also dann habe ich also statt Mitleid mit Schmerz gesagt, jede Ausländer, Kinder schreiben ja im Gegensatz zu dem, was man sagt, sehr viele Gedichte. Und also, wenn also ein Kind jetzt schreiben würde mit Schmerz, bekäme es einen roten Strich am Rand. Aber ein Autor, das ist das Gute in der Muttersprache, kann man sich das leisten, besonders im Deutschen. Im lateinischen Sprach muss man ja immer schon beweisen, ob man Zoni oder so und so gesagt hat. Im Deutschen kann man neue Worte bilden. Da habe ich mir erlaubt, mit Schmerz statt Mitleid zu bilden. Ja, und also dann, ist sehr interessant zu wissen, der erste Mensch in Deutschland, der bekanntermaßen, historischermaßen, der das Wort Zivilcourage benutzt hat, war Bismarck. Der hat zu einem Onkel, einem General gesagt, also in Deutschland, Mut sei ja an der Tagesordnung, aber Zivilcourage sei eine seltene Sache. Das ist also sehr merkwürdig, aber vielleicht auch nicht merkwürdig. Und ich lese dieses Gedicht immer in Schulen. Und ich frage dann manchmal, ob mir Zivilcourage nötig ist bei den Schülern oder bei den Lehrern. Aber jedenfalls versuche ich, also Zivilcourage sozusagen, also zu motivieren. Und dann möchte ich also etwas lesen, was uns passiert ist mit der Frage der Zivilcourage zur Nazizeit. Und das ist also, ich fange hier ungefähr an, aus dem zweiten Paradies zur Frage der Zivilcourage und kann dazu noch auch was sagen. Man kann das Leid nicht ungeschehen machen, nicht das Erlittene, nicht das Angetane, indem man ein Blatt aus dem Kalender reißt. Diximus esterne die. Das hat Würde, wenn es der sagt, der aus dem Gefängnis kommt. Im Munde des Lagerwachts nehme es sich anders aus. Und wer immer es sagt, fühlt die Spanne. Wenn einfach geschnitten wird, als schnitte man ein Stück Tonband aus, einen missraten Dialog, bitte neu sprechen, verliert das, wir sagten gestern, die Größe. Wir sagten gestern, schließt alles ein, was seither gesagt worden ist und nun gerade nicht gesagt wird. Es ist Zukunft darin. Das ist keine Frage des Verzeihens, des Hin- und Herrückens der Schuld. Im Gegenteil, man trifft sich auf einer neuen Plattform. Diese Anstrengung, das gestern zum gestern zu machen, dass ein Teil von uns wird, das furchtbar aktuell im Moment, dass es nicht ausrückt, dass kein Vakuum lässt, eine leere Stelle, wo es war, dauernder Luftzug im Magen und dass erst recht nicht lauernd unter einem Bett sitzt, nur warten, dass einer die Augen schließt, um Schläfer anzuspringen. Bös wie nur es selber, das gestern im Schafspelz des Heute. Streichle es, es beißt nicht das Heute. Hab wieder Mut, das gestern kann ich raus. Starkstrom zwischen dir und ihm, eine Fettrinne ums Gehirn. Schockbehandlung für die Opfer. Vergessenskuren, Erinnerungskuren, damit es ein Teil von uns wird, damit wir weiterleben können. Jetzt kommt ein Gespräch zwischen Freunden der Heimkehrer, also von Erwin Walter Palm und mir letztendlich, es handelt ja immer doch um eigene Erfahrungen. Und das waren Freunde, mit denen, der hatte auch einen Altphilologe mit seiner damaligen Freundin zwischen geheiratet, egal. Jedenfalls, die trafen wir 1936 in Florenz. Also das waren Leute, mit denen hatte man vor 32, ehe wir weggegangen sind, hatte man mit denen abends in der Schnitzelbar so ein kleines Lokal in Dings hinter den Seminaren von, sagen wir, Professor Regenbogen oder so oder Professor Salis, hat man mit denen Wein getrunken und man war mit denen eigentlich sehr vertraut. Nicht enge Freunde, aber doch vertraut. So, dann trafen wir uns, dann trafen wir die 1936 in Florenz und da gingen sie an uns vorbei. Als hätten sie uns nie gesehen. Ja, der Mann war inzwischen Lehrer geworden. Und also als wir nach Heidelberg 54 kamen, die ersten Menschen, die uns einluden, waren dann die. Und da habe ich gesagt, da gehen wir hin und da reden wir mal offen. Und mein Mann war etwas förmlicher als ich, aber er war einverstanden. So, und das ist jetzt das Gespräch. Die, also also die Person, die spricht, zweifellos. Die Person, ja. Die Probe ist nicht bestanden worden, sage ich. Die Probe war zu hart. Sie haben uns nicht gegrüßt damals. Sie gingen an uns vorbei, als hätten sie uns nicht gesehen auf der Treppe der Bibliothek. Aber ich habe sie nicht gesehen. Bestimmt, ich habe sie nicht gesehen. Geben Sie es doch zu. Wir sitzen am gleichen Tisch, an Ihrem Tisch. Wir haben Ihre Einladung angenommen. Sie hatten einfach Angst um Ihre Stelle. Was konnten Sie tun? Es war für Sie vielleicht nicht weniger peinlich als für uns. Ja, es war peinlich. Glauben Sie nicht, dass so etwas nur in Deutschland passiert ist. Überall auf der Welt biegen die Leute vor den Geächteten um die Ecke, Freunde vor Freunden. Wir haben an Sie gedacht draußen und sind nicht um diese Ecken gebogen, weil Sie uns verleugnet haben. Lassen Sie uns darauf trinken, dass wir alle die nächsten Proben bestehen und dass wir lieber nicht zu hart auf die Probe gestellt werden. Damit waren Sie Verlegenheit los und konnten ein neues Kapitel beginnen. Sonst wäre es nie wieder gut geworden. Es muss offen von der Tischplatte gekehrt werden, nicht unter den Tisch gefegt. Ja, also in Santo Domingo. Ach, das freut mich, dass Sie klatschen, ja. Kann ja immer, man weiß gar nicht, was den Menschen alles passieren kann, auch den Ex-DDR-Lern und so. Und in Santo Domingo, also wo dieser furchtbare Trujillo herrschte, wenn er überkreuzt mit jemand war, dann gingen die Leute, da ging es so diese lange Straße, die Calle del Conde, und da bogen die Leute rechts und links um die Ecke. Und irgendwo war der alte Rektor, der hatte dann nach dem Kriege geschrieben, also jetzt sei es ja wohl endlich wieder Demokratie und zu Ende mit Trujillo. Und das kam in so eine karibische Zeitung. Und kurz, alle Leute liefen vor diesem Manne davon und dann Erbenwalter Palm, der war dafür bekannt, dass er sich nicht drückte. Da ging also auf dem, ist ja auch heute noch so, auf diesen kleinen, in den kleinen spanischen Städten. Da war also der Kathedralenplatz die Hauptsache. Da gingen alle Leute vorbei und da ging der Mann, der grüßte also, der Ex-Rektor, der also diese furchtbaren Artikel gegen Trujillo geschrieben hatte, der begrüßte den Erwin, der Erwin ging nicht weg, so dann fasste er so am Schlawittchen, wie man das nennt, und blieb eine halbe Stunde mit ihm auf dem Platz stehen, damit jeder sah, der Palm, der redet mit mir. Ja, das war so eine Sache. Und aber der Erwin war bekannt dafür, dass er relativ eigenständig war, und man dachte zeitlang, ob er jetzt abgesetzt wird, er war ja Professor dort, aber nichts passierte ja. Aber es war ein Unikum, dass überhaupt jemand den Mann, mit dem Mann noch sprach. Und das hatte, kann man ja auch missbrauchen, die Zivilcourage ist anderen, ja. Ich wollte weiterlesen. Ich lese weiter aus dem neuen Buch. Nachher lese ich noch ein Gedicht aus dem alten. Ein blauer Tag. Ein blauer Tag. Nichts Böses kann dir kommen an einem blauen Tag. Ein blauer Tag, die Kriegserklärung. Die Blumen öffneten ihr Nein, die Vögel sangen Nein. Ein König weinte. Niemand konnte es glauben. Ein blauer Tag. Und doch war Krieg. Gestorben wird auch an blauen Tagen, bei jedem Wetter. Auch an blauen Tagen wirst du verlassen, verlässt du, begnadigst nicht und wirst nicht begnadigt. Auch an blauen Tagen wird nichts zurückgenommen. Niemand kann es glauben. Auch an blauen Tagen bricht das Herz. Ein blauer Tag. Ein blauer Tag. Nichts Böses kann dir kommen an einem blauen Tag. Ein blauer Tag, die Kriegserklärung. Die Blumen öffneten ihr Nein. Die Vögel sangen Nein. Ein König weinte. Ja, der englische König hat geweint. Wir waren ja in England, als der Krieg ausbrach. Der englische König hat geweint bei der Kriegserklärung. Zumindest stand es in der Zeitung, ja. Ich lese nochmal. Ein blauer Tag. Nichts Böses kann dir kommen, einen blauen Tag. Ein blauer Tag, die Kriegserklärung. Die Blumen öffneten ihr Nein. Die Vögel sangen Nein. Ein König weinte. Niemand konnte es glauben. Ein blauer Tag und doch war Krieg. Gestorben wird auch an blauen Tagen, bei jedem Wetter. Auch an blauen Tagen wirst du verlassen und verlässt du. Begnadigst nicht und wirst nicht begnadigt. Auch an blauen Tagen wird nichts zurückgenommen. Niemand kann es glauben. Auch an blauen Tagen bricht das Herz. Wunsch. Ich möchte von den Dingen, die ich sehe, wie von einem Blitz gespalten werden. Ich will nicht, dass sie vorüberziehen, farblos bunte. Sie schwimmen auf meiner Netzhaut. Sie treiben vorbei in die dunkle Stelle am Ende der Erinnerung. Ich möchte von Dingen, die ich sehe, wie von einem Blitz gespalten werden. Ich will nicht, dass sie vorüberziehen, farblos bunte. Sie schwimmen auf meiner Netzhaut. Sie treiben vorbei in die dunkle Stelle am Ende der Erinnerung. Fallschirm. Tränennasses Gedicht der äußersten Einsamkeit. Du Netz über dem Abgrund, weißer Fallschirm, der sich öffnet im Sturz. Ein Engel hätte Flügel, unter einem Engel weicht der Boden nicht. Ein Engel erhält nie verwirrende Botschaft über sich selbst. Ja, ich mache darauf aufmerksam, dass ich hier Gedicht Fallschirm nenne, weil Gedicht ist sehr oft ein Trost und eine Beruhigung, wenn man nicht weiß, was man anfangen soll. Ja, werden ja leider ganz sicher viel mehr Gedichte in Leid als aus Freude geschrieben. Und doch, viel Fallschirm, tränennasses Gedicht der äußersten Einsamkeit. Du Netz über dem Abgrund, weißer Fallschirm, der sich öffnet im Sturz. Ein Engel hätte Flügel, unter einem Engel weicht der Boden nicht. Ein Engel erhält nie verwirrende Botschaft über sich selbst. Geh hin. Geh hin, umarme einen Baum. Geh hin, umarme einen Baum. Geh hin, umarme einen Baum, er weint mit dir. Nietzsche umarmte das Pferd auf einem Platz voller Menschen, eine Menschenleere. Das war noch ein Unterschied, es gab Pferde. Heute denken wir, dass auch Menschen gab. Morgen denken andere, dass wir noch Glück hatten mit diesen Menschenattrappen, mit diesen feindlichen Nichtbrüdern. Euer Robinson, euer Robinson, euch wird es nicht geben. Elias auf einem Helikopter entführt den Einsamen. Nein, niemand kommt, der Wahrheit sei Ehre. Niemand kam, niemand wird kommen. 2. Kahl wie ein Affenhintern die Erde. Hülle ihn in Acryl, deinen Abseitigen, bis die Rose wieder heranreift, bis die Rose wieder heranreift. Wiederhole, wiederhole, damit die Worte nicht alleine sind. In der lärmenden Stille verliert sich das Wort. Gib ihm den Schall mit, seine Frage an sich selbst. Das Wiederholte wird sicher, das Wiederholte wird ungewiss. Wegen dieser Ungewissheit, die anfängt, wo das Wort aufhört, müssen die Worte gesagt sein, muss ich die Worte sagen. Wiederhole, 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 damit die Worte nicht alleine sind. In der lärmenden Stille verliert sich das Wort. Gib ihm den Schall mit, seine Frage an sich selbst. Das Wiederholte wird sicher, das Wiederholte wird ungewiss. Wegen dieser Ungewissheit, die anfängt, wo das Wort aufhört, müssen die Worte gesagt sein, muss ich die Worte sagen. Linke Kopfhälfte. In dieser kleinen Halbkugel, auf der mein Haar grau wird, ist ja schon passé. In dieser kleinen Halbkugel, auf der mein Haar grau wird, wohnen die Wörter. Dies Wörternest. Meine Hand nimmt das Nest in die Hand. Die rechte, sagt man, ist leer von Worten. Auslauf für das unbenutzte Vokabular der Erinnerung. Linke Kopfhälfte. Ja, die Mediziner unter Ihnen werden ja wissen, ob das wahr ist. Linke Kopfhälfte. In dieser kleinen Halbkugel, auf der mein Haar grau wird, wohnen die Wörter. Dies Wörternest. Meine Hand nimmt das Nest in die Hand. Die rechte, sagt man, ist leer von Worten. Auslauf für das unbenutzte Vokabular der Erinnerung. Strapazierter Computer. Das Gedächtnis geht auf die Knie. Ein Lama weigert sich, mehr als 100 Pfund zu tragen, dies einfache Tier in den Anden mit seinem Kindergesicht. Unser Gehirn steht still. Unser Herz, das ist unwichtig, austauschbar, diese rote Batterie für unseren grauen Einspeicherer von Nachrichten. Strapazierter Computer. Das Gedächtnis geht auf die Knie. Ein Lama weigert sich, mehr als 100 Pfund zu tragen, dies einfache Tier in den Anden mit seinem Kindergesicht. Unser Gehirn steht still. Unser Herz, das ist unwichtig. Austauschbar, diese rote Batterie für unseren grauen Einspeicherer von Nachrichten. Heißt strapazierter Computer. Älter werden, Antwort an Christa Wolf. Das zitiere ich von Christa Wolf aus Kindheitsmuster, was ich immer noch ihr bestes Buch finde. Du weinst um das Nachlassen und so unglaubliches sein mag, den unvermeidlichen Verfall der Sehnsucht. Das nimmt nicht ab, aber die Hoffnung. Die Sehnsucht nach Frieden nicht. Wir haben es ja gut, aber die Welt ja nicht im Moment. Die Sehnsucht nach Frieden nicht, aber die Hoffnung. Die Sehnsucht nach Sonne nicht. Täglich kann das Licht kommen, durchkommen. Das Licht ist immer da. Eine Flugzeugfahrt reicht zur Gewissheit. Aber die Liebe, der Tode und Auferstehung fähig, wie wir selbst. Und wie wir der Schonung bedürftig. 2. Gegen die Angst vor dem Mitmensch. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Das Veronal in der Tasche. Zitat von Spinoza, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. 3. Hand in Hand mit der Sprache bis zuletzt. Älter werden, Antwort an Christa Wolf. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit nimmt nicht ab, aber die Hoffnung. Die Sehnsucht nach Frieden nicht, aber die Hoffnung. Die Sehnsucht sagt Sonne nicht. Täglich kann das Licht kommen, durchkommen. Das Licht ist immer da. Eine Flugzeugfahrt reicht zur Gewissheit. Aber die Liebe, der Tode und Auferstehung fähig, wie wir selbst und wie wir, der Schonung bedürftig. Gegen die Angst vor dem Mitmensch. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott, das Veronal in der Tasche. Hand in Hand mit der Sprache bis zuletzt. Vaterländer. So viel Vaterländer, die der Mensch hat, vaterlandslos, heimatlos. Jede neue Vertreibung, ein neues Land macht die Arme auf, mehr oder weniger, die Arme der Passkontrolle. Und dann die Menschen, immer sind welche da, die Arme öffnen, eine Gymnastik in diesem Jahrhundert, der Füße der Arme, unordentlicher Gebrauch unserer Glieder. Irgendetwas ist immer da, das sich zu lieben lohnt. Irgendetwas ist nie da. Alle diese Länder haben Grenzen gegen Nachbarländer. Verzeihen Sie. Im Zeitalter der Asylanten ist sicher, ja, Vaterländer. Ich meine, wo man doch selber auch Asylant war und Glück gehabt hat, sonst säße ich ja nicht hier. So viel Vaterländer, wie der Mensch hat, vaterlandslos, heimatlos. Jede neue Vertreibung, ein neues Land macht die Arme auf, mehr oder weniger, die Arme der Passkontrolle und dann die Menschen. Immer sind welche da, die Arme öffnen. Eine Gymnastik in diesem Jahrhundert der Füße der Arme. Unordentlicher Gebrauch unserer Glieder. Irgendetwas ist immer da, das sich zu lieben lohnt. Irgendetwas ist nie da. Alle diese Länder haben Grenzen gegen Nachbarländer. Vielleicht würde ich noch zwei Gedichte lesen. Tokaido Express, das ist ja der schnellste Zug, den es immer noch geben soll, vielleicht, ja. Tokaido Express. Wie ein Tokaido Express sind wir durch die Geschichte gefahren und kaum noch zu sehen. Ich rede in der Vergangenheitsform. Während ich atme, sehe ich mir nach. Ich bin das Rücklicht. Als Rücklicht leuchte ich vor euch her, euch Dichtern eines vielleicht zweifachen Zuhauses, des Bodens, auf dem ihr bleiben dürft. Euer Land wird immer größer werden, wenn die Erdoberfläche sich zusammenzieht und die Grenzen zurückweichen unter den Flügeln der Menschen. Ihr könnt gehen und doch bleiben und im Worte wohnen, vielleicht im Worte vieler Sprachen zugleich, doch im Deutschen zuerst, im Deutschen, an dem wir uns festhielten. Ich, der Letzte, kämpfe für euch alle um den Stempel in diesem Pass, um unseren Wohnsitz im deutschen Wort. Tokaido Express. Wie ein Tokaido Express sind wir durch die Geschichte gefahren und kaum noch zu sehen. Ich rede in der Vergangenheitsform. Während ich atme, sehe ich mir nach. Ich bin das Rücklicht. Als Rücklicht leuchte vor euch her, euch Dichtern eines vielleicht zweifachen Zuhauses, des Bodens, auf dem ihr bleiben dürft. Euer Land wird immer größer werden, wenn die Erdoberfläche sich zusammenzieht und die Grenzen zurückweichen unter den Flügeln der Menschen. Ihr könnt gehen und doch bleiben und im Worte wohnen, vielleicht im Worte vieler Sprachen zugleich, doch im Deutschen zuerst. Im Deutschen, an dem wir uns festhielten. Ich, der Letzte, kämpfe für euch alle um den Stempel in diesem Pass, um unseren Wohnsitz im deutschen Wort. Ich habe das Gefühl, ich sollte damit aufhören. Ich danke Ihnen. Natürlich, wenn Sie wollen, eine noch winzige dominikanische Geschichte vorlesen, eine Katzengeschichte, die dauert so 5 Minuten. Aber wenn Sie die schon kennen, aber vielleicht kennen Sie sie schon, also eine Katzengeschichte. Hat ja auch was Didaktisches, ja, wegen des Wohnsitzes im deutschen Wort war es mit dem Gedicht vorbei. Die Insel und der einohrige Kater. Das habe ich schon hier gelesen? Okay. Ich lebte auf einer Insel, die war ganz anders als die Inseln, die ihr kennt. Nachmittags pünktlich um 5 flogen die Papageien über das Haus. Eine grüne Wolke, wie Tauben, aber eben grün. Sie kreisten nicht, sie flogen vorbei und sie unterhielten sich sehr laut in ihrer eigenen Sprache. Wir können ihre Sprache nicht lernen, das wisst ihr. Aber Sie können die unsere lernen. Auf die Insel war ich ganz plötzlich gekommen. Ein kleines Flugzeug landete auf dem Wasser vor der Insel. Also auf dem Meer, welches dort sehr blau ist natürlich. Ich saß in dem Flugzeug. Ja, wir saßen beide im Flugzeug. Ich saß in dem Flugzeug. Die Tür wurde aufgemacht. Vor der Tür war ein Holzsteg, zwei Bretter und ein Geländer, wie wenn ihr auf ein Ruderboot geht. Vor den Holzbrettern war der Boden der Insel. Hinter mir fuhr das Flugzeug ab. Da hatte ich keine Wahl. Auf dem Holzsteg kann keiner bleiben. So kam ich auf die Insel. Lange Jahre kam kein Flugzeug mehr, um mich abzuholen. 12 Jahre waren wir dort. Kein Flugzeug mehr, um mich abzuholen. Daher blieb ich dort wohnen. Ich hatte es bequemer als Robinson. Es wohnten schon Leute dort. Von denen erzähle ich gleich. Das Schönste war, dass der Himmel immer blau war. Außer nachts natürlich. Aber auch nachts war es sehr, sehr hell. Das kam davon, weil die Sterne und der Mond größer waren. Der Mond legte sich auf den Rücken, als liege er in einer Wiege. Ganz anders als hier, der Subtropen. Wenn er voll war, konnte man bei seinem Licht lesen. Und er machte den Bäumen kleine Schatten. Deutlicher als bei uns an einem grauen Tag. Weil es immer blau war und auch sehr heiß, hatten die Häuser nur Fensterlöcher, aber keine Fenster. Also die reichen Leute hatten natürlich Fensterscheiben, heute sicher mehr. Aber im Großen und Ganzen die Mehrheit nicht. Ja, ganz sicher. Wozu hätten die Häuser denn Fenster haben sollen, wenn es immer blau und heiß war? Wenn es regnete, machte man einfach die Fensterläden zu. Dann wurde es dunkel im Zimmer, so wie nachts, wo man sie auch schloss. Es regnet aber dort nur kurz und gleich ist wieder blau. Wenn es dort regnet, ziehen die Leute die Schuhe aus. Die armen Leute natürlich, das sind aber sehr viele, denn sie haben nur ein paar Schuhe und die schonen sie mehr als die Füße. An vielen Orten der Welt ziehen sich die armen Leute die Schuhe aus, damit sie nicht nass werden, wenn es regnet. Die Leute, die dort wohnen, haben braune Füße, wie Milchkaffee oder wie Schokolade, manche auch schwarz. Und überhaupt sind es dunkelhäutige Leute. Man denkt, das sei ein großer Unterschied. Ich weiß es besser. Denn einmal kam ich in ein Krankenhaus. Da lag ein Bein in einer Kiste. Es war abgeschnitten worden. Amputiert, sagen die Ärzte. Es war ein schwarzes Bein. Fast wie Kohle so schwarz. Da lag es in der Kiste und ich konnte nicht wegsehen, obwohl ich auch nicht hinsehen wollte. An der Stelle, wo es abgehackt war, sah man das Bein von innen. Die schwarze Haut war nicht dicker als eine Apfelschale. Darunter war das Bein rot. Genau wie alle Beine, auch die euren, innen rot sind. Ihr seht es, wenn ihr hinfallt. Wie ich nach Hause ging, an die Bananenpalmen kam, mit ihren fetten Blättern. Und die Bananen sahen sehr grün und sehr langweilig aus. Viel langweiliger als Äpfel. Da kam mir eine kleine Katze entgegen. Sie war sehr schön und sehr gestreift. Sie hatte nur ein Ohr. Ich hatte nie eine einohrige Katze gesehen. Ich konnte euch viel von der Katze erzählen, denn wir wurden Freunde, die einohrige Katze und ich. Aber heute geht's nicht mehr. Nur, dass ein Kater war und keine Katze, das will ich euch noch sagen. Man sieht sofort, was ein Kater ist. Die Kater haben viel dickere Köpfe. All das, was ich hier erzählt habe, ist wahr. Ihr könnt jeden fragen, ob es wahr ist, dass die Kater dickere Köpfe haben als die Katzen. Ob es wahr ist, dass die Haut dünner als eine Apfelschale ist und dass die Menschen darunter gleich sind. Ob es wahr ist, dass die armen Leute mehr Angst um ihre Schuhe als um ihre Füße haben. Ob der Mond auf dem Rücken liegt am tropischen Himmel und ob man bei Nacht dort lesen kann. Ob die Papageien unsere Sprache lernen können, aber wir nicht die ihre. Alles das weiß jeder, der ein bisschen was weiß. Nur was den einohrigen Kater angeht, müsst ihr zu mir kommen. Denn wenigen Leuten ist in ihrem Leben eine einohrige Katze begegnet. Obwohl es eine Insel gibt, auf der die Katzen keine Schwänze haben. Keine Katze dort hat einen Schwanz. Und das wieder ist eine Sache, danach könnt ihr jeden fragen. Uns auch eine ganz andere Insel, viel näher bei uns. Ja, falls Sie raten sollten, es ist die Isle of Man. Ich war nicht auf der Isle of Man, aber im Zoo von Mexiko werden ausgestellt die schwanzlosen Katzen der Isle of Man. Das soll also Inzucht sein. Ja, okay. Dazu sagen, Den Katzen werden doch die Ohren abgeschnitten, weil man denkt, die Katzen klauen Hühner, da werden die Katzen sozusagen damit bestraft, dass man ihnen ein Ohr abschneidet, ja. Und als wir diese Katze hatten, haben Nachbarn gesagt, als ein Huhn fehlte oder was, wurden wir zur Polizei gerufen, weil wir eben eine Katze mit nur einem Ohr hatten. Aber wir schlossen unsere Katze vorsichtshalber nachts ein. Man konnte nichts beweisen. Ja. Komische Sache mit den Katzen.
Darum, wir haben wieder ein wirkliches Erlebnis, mit Ihnen zusammen zu sein gehabt. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Domin, dass Sie uns wieder so bereichert haben. Und Ihnen fürs Kommen, liebe Domin, signiert, wenn Sie das möchten. Danke.
Danke. Danke. Danke. Danke.